Wir befinden uns gerade in einer kleinen Predigtserie mit dem Namen Die Gnadenlehren im Johannesevangelium. Die Gnadenlehren sind Glaubenssätze, sind Lehren, die betonen, dass die Vergebung, dass die Erlösung von Menschen völlig Gottes Werk ist und keine Leistung von Menschen. Normalerweise denkt man immer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich arbeiten, was muss ich leisten, damit Gott mir freundlich ist? Doch die Bibel, sie bezeugt die Gnade Gottes. Nämlich, dass er Menschen rettet. Und zwar nicht solche, die es verdient haben, sondern solche, denen Gott gnädig ist, dass er sich erbarmt. Es ist Gnade und kein Verdienst. Und diese Lehren, die das betonen, sie nennen wir Gnadenlehren. Wenn die Rettung kein Verdienst von den Menschen ist, sondern die Gnade Gottes, dann hat das hauptsächlich zwei Konsequenzen. Zum einen betont es die Ehre Gottes. Gott wird groß gemacht dadurch. Dass nicht der Mensch sagen kann, ach, ich habe das wirklich gut gemacht, ja, sondern hier wird gezeigt, oh Gott, in seiner Barmherzigkeit hat solch ein großes Werk getan. Und zum Zweiten gibt es den Menschen einen großen Trost. Die Gnadenlehren sind die trostreichsten Lehren des Christentums. So wie wir gesungen haben, im letzten Monat, was Gott macht, das ist wohlgetan. Wenn wir wissen können, Gott ist am Werk, dann ist das unser Trost, weil wir wissen, wir selber, wir versagen doch so häufig. So vieles, was wir tun, das machen wir vielleicht, fangen wir vielleicht gut an, aber am Ende schaffen wir es nicht zu Ende. Am Ende fehlt uns die Kraft, bleibt uns keine Ausdauer. Aber wenn Gott ein Werk tut, dann ist es ein großer Trost, dass er auch zum Ende kommt mit dem, was er angefangen hat. Und darum ist eine dieser Gnadenlehren die Bewahrung der Gläubigen. Das heißt, dass ein Mensch, der zum Glauben kommt, der an Gott glaubt, der Vergebung erfahren hat, dass er nicht irgendwann wieder abfällt, verloren geht und am Ende verdammt wird, am Ende in die Hölle kommt, am Ende gerichtet und gestraft wird. In der letzten Predigt haben wir das Johannesevangelium eben zu diesem Thema durchforscht und erkannt. Der Apostel Johannes, der beschreibt den Glauben oft mit dem Begriff ewiges Leben. Der Glaube an Christus ist bei Johannes verbunden mit dem Begriff ewiges Leben. Und so haben wir erkannt, ewiges Leben beginnt nach den Worten Jesu mit dem Glauben. Nicht erst mit dem Tod. Also wenn wir dann gestorben sind und dann irgendwann Christus kommt und die Seele vor seinen Thron kommt, nicht dann beginnt erst das ewige Leben, sondern Jesus bezeugt, besonders hier im Johannesevangelium, das ewige Leben beginnt da, wo wir an Christus glauben. Wo wir mit ihm verbunden sind. Da beginnt ewiges Leben. Und darum gehört die Bewahrung zum ewigen Leben, die Bewahrung des Paradieses, die Bewahrung des Himmelreiches, es gehört schon zum ewigen Leben dazu. Sonst wäre es ja kein ewiges Leben, wenn es dann doch irgendwann wieder aufhören würde. Und darüber hinaus verspricht Jesus auch ganz ausdrücklich, wir haben einige Stellen behandelt und angesehen, dass Jesus den Gläubigen verspricht, sie werden niemals verloren gehen. Die, die zu ihm gehören, sie werden niemals verloren gehen und sie werden niemals verdammt werden und sie werden endgültig niemals sterben. Sie werden niemals draußen sein von dem Reich Gottes. Zweifellos bestätigt das Johannesevangelium die Gnadenlehre von der Bewahrung der Gläubigen. Und wir wollen uns heute noch einmal mit diesem trostreichen und diesem wunderbaren Thema der Bewahrung der Gläubigen beschäftigen, weil diese Lehre häufig missverstanden und auch ganz falsch interpretiert wird. Es gibt nicht wenige Christen, die sehen in dieser Gnadenlehre eine ganz große Gefahr. Und die warnen ganz entschieden vor der Idee, dass ein Christ, dass ein Gläubiger eine Gewissheit seines Heils haben könnte. Dass ein Christ, der an Jesus glaubt, wirklich sicher sein kann, dass er auch ins Paradies kommt, dass er ins Himmelreich kommt. Warum müsste man vor der Lehre der ewigen Bewahrung warnen? Nun, die Sorge ist durchaus verständlich. Die Sorge ist durchaus verständlich. Stell dir mal vor, du gehst in der Fußgängerzone entlang und plötzlich kommt ein Mann und er raubt dir deine Tasche mit deinem Portemonnaie. Und du rennst ihm hinterher und du schaffst es noch, ihn tatsächlich aufzuhalten und du rufst die Polizei. Und der Mann, er kommt vor ein Gericht. Und der Richter, er verhört diesen Mann. Und der Dieb, er bekennt unter Tränen, dass er einen schweren Fehler begangen hat. Und er zählt alle möglichen Umstände auf, die zu dieser verkehrten Tat geführt haben. Warum das alles, sein Leben auch so verkorkst war und der Tag sowieso. Und der Richter, er ist ganz verständnisvoll. Und er vereinbart auch mit dir, diesen Dieb straffrei zu lassen. Und du schaust auf diesen Mann und er tut dir auch leid und er sagt, okay, alles klar, es ist ja nichts Schlimmes passiert, ich habe meine Tasche wieder, ich habe mein Portemonnaie wieder. Die Anzeige wird fallen gelassen, der Dieb kann frei ausgehen. Doch dann, als du gerade den Gerichtssaal verlassen willst, da gibt der Richter noch zu Protokoll, der Angeklagte gilt als unschuldig. Und darf von nun an bis zu seinem Tod für kein Vergehen jemals mehr bestraft werden. Was würdest du da denken? Wie bitte? Also, dass er jetzt für diese eine Sache Vergebung erhält, okay. Aber der Richter kann doch nicht sagen, dass er niemals mehr bestraft werden kann. Dass er niemals mehr verurteilt werden kann. Was ist denn, wenn er jetzt wieder anfängt zu klauen? Das ist doch völlig fahrlässig, oder? Jetzt kann doch der Dieb anfangen zu betrügen, zu bestehlen, ja sogar zu morden, wenn er will. Und kein Gericht darf ihn mehr bestrafen? Damit eröffnet man doch dem Unrecht Tür und Tor. Ja, wir würden vor einem solchen Entschluss selbstverständlich ganz vehement warnen. Wie ist es denn mit der Bewahrung der Gläubigen? Ist es da nicht das gleiche Phänomen? Ist da nicht das gleiche Risiko? Wenn Jesus den Gläubigen verspricht, alle die an ihn glauben, dass sie Vergebung für ihre Schuld haben, dass obwohl sie Sünder sind, obwohl sie so viele verkehrte Dinge getan haben, dass wenn sie an Jesus glauben, all ihre Schuld vergeben ist und sie ganz gewiss, ganz sicher ins Himmelreich kommen und Gott sie nicht mehr verdammen wird. Der Zorn Gottes niemals mehr auf einen Christen ausgelassen wird. Wenn sie niemals den ewigen Tod, die Hölle erleben werden, eröffnet das nicht Tor und Tür für Christen, ein völlig sündiges Leben zu führen? Einmal gerettet, immer gerettet. So wird die Heilsgewissheit manchmal genannt. Also wer einmal freigesprochen wurde, wer einmal von seiner Sünde gerettet wurde, vor der Strafe, der ist einfach für immer gerettet. Egal wie sündig oder verkehrt sein Leben aussieht. Liebe Freunde, ich kann diese Warnung und diese Sorge sehr gut nachempfinden. Ja, ich habe Verständnis für die gutmeinenden Geschwister, die mit großer Sorge vor dieser Lehre der Heilsgewissheit warnen. Eröffnet das nicht der Sünde Tür und Tor. Doch ich bin völlig überzeugt, dass die Bibel dennoch die völlige Bewahrung der Gläubigen lehrt und gleichzeitig nicht ein sündiges und verkehrtes Leben damit fördert. Also ich glaube, dass die Lehre der Heilsgewissheit tatsächlich ein Trost der Christen ist, aber die Sorge, das Risiko, die Warnung nicht gefördert wird. Und darum kommen wir heute zum zweiten Teil von der Predigt, die Gläubigen völlig bewahrt. Die Gläubigen völlig bewahrt. Heute schauen wir im Johannesevangelium nicht danach, ob Johannes die Bewahrung der Gläubigen lehrt, denn das tut er, sondern wie denn die Bewahrung der Gläubigen zu verstehen ist. Wie bewahrt Gott einen Gläubigen, dass er ins Himmelreich kommt und niemals verloren geht? Wie funktioniert das? Das betrachten wir in zwei Punkten. Der erste Punkt ist Bewahrung des neuen Lebens. Bewahrung des neuen Lebens. Gott bewahrt die Gläubigen zum Heil, aber an keiner Stelle besagt die Bibel, dass Menschen gerettet werden, die nicht glauben. Das heißt, Menschen, die einmal ein Bekenntnis des Glaubens abgegeben haben, aber dann nach einiger Zeit wieder ein Leben in Sünde, in Unglauben führen, sie haben keinen Grund darauf zu vertrauen, dass sie ja gerettet sind, weil sie irgendwann mal bei einer Freizeit als Teenager Jesus in ihr Herz eingeladen haben, aber ihr ganzes Leben davon überhaupt keine Konsequenz trägt, überhaupt nichts verändert wurde. Das Johannesevangelium es betont, genauso wie das ganze Neue Testament, dass der Glaube mehr ist als eine bloße Entscheidung. Es ist mehr als ein momentaner Willensakt, sondern Glaube ist ein Kennzeichen eines großartigen Wunders, einem erneuerten Leben. Wer sagt, ich glaube an Jesus Christus, wer das mit Recht sagen kann, der hat nicht nur eine Entscheidung getroffen, hier wurde etwas verändert. Gleich im ersten Kapitel schreibt Johannes ja schon davon. Johannes 1, die Verse 12 und 13. Hier heißt es, ich lese noch den Vers 11 mit dazu. Er, Jesus, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nicht jeder, der einmal ein Gebet gesprochen hat oder in einer sentimentalen Minute seine Sünden erkannt hat, der hat nicht gleich das Recht, sich ein Kind Gottes zu nennen. Sondern was sagt Johannes hier? Wer hat das Recht zu sagen, ich bin ein Kind Gottes? Wer hat das Recht zu sagen, ich gehöre zu Gott? Nicht solche, die diesen Willen einmal hatten oder die aus einer besonderen gläubigen Familie kommen, sondern solche, die aus Gott geboren sind, schreibt Johannes. Solche, denen Gott ein ganz neues Leben geschenkt hat. Solchen, denen Gott die Augen geöffnet hat, dass sie sehen ihre Schuld. Und dass sie sehen die Gnade Gottes und dass sie hören auf das Wort Gottes und dass sich etwas verändert hat in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Ein neues Leben. Sie sind aus Gott geboren. Ja, auch im Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 wird deutlich, diese Wiedergeburt, ein neues Leben, ist das Fundament und die Ursache des Glaubens. Gott greift ein in das Herz der Menschen. Und er verändert das, wie wir fühlen, wie wir wollen, wie wir denken, wie wir erkennen. Und der Glaube, er ist das Resultat dieses neuen Lebens, dieser Wiedergeburt, eines neuen, erneuerten Lebens durch Gott. Weil Gott gnädig eingreift. Und nur solche, die ein neues Leben empfangen haben, sie dürfen sich auch Kinder Gottes oder Christen nennen. Wo Gott etwas in ihrem Leben verändert hat, wo er eingegriffen hat. Und darum ist es wichtig zu betonen, Gott schenkt keinen Verbrechern eine Garantie des Heils. So wie in unserem Beispiel diesem Dieb. Gott schenkt keinen Verbrechern eine Garantie des Heils, egal was sie machen. Nein, aber Gott verspricht seinen Kindern ewige Bewahrung. Gott verspricht seinen Kindern ewiges Heil. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Diejenigen, die er zu seinen Kindern gemacht hat, denen er ein neues Leben geschenkt hat, die bewahrt er als seine Kinder. Erinnert ihr euch? Wir hatten vor einiger Zeit die Wiedergeburt eines Christen mit der Metamorphose eines Schmetterlings verglichen. Wenn eine Raupe zum Schmetterling wird, dann entsteht damit ein ganz neues Leben. Ein Schmetterling ist ganz anders als eine Raupe. Hier hat sich eine Veränderung stattgefunden. Ein neues Lebewesen ist hervorgetreten. Aber niemals kann ein Schmetterling wieder zurückverwandelt werden in eine Raupe. Ihm fallen nicht einfach irgendwann mal die Flügel ab, weil er sie nicht genug benutzt hat und zack ist er wieder auf einem Blatt und frisst Blätter. Nein, es ist ein neues Lebewesen. Und das ist auch die Botschaft der Bibel. Ein Christ hat ein neues Leben. Gott verändert das Leben. Und Gott bewahrt nur solche, die er zu seinen Kindern gemacht hat. Aber die bewahrt er ganz gewiss. Da, wo Gott neues Leben geschenkt hat, da bewahrt er dieses neue Leben. Und das ist die Aussage der Heilsgewissheit. Ein Christ ist ein Kind Gottes. Das heißt, er hat ein neues Leben von Gott bekommen. Und die Bewahrung der Gläubigen bedeutet die Bewahrung des neuen Lebens. Wie genau bewahrt Gott denn dieses neue Leben der Gläubigen? Ein Schmetterling hat eine andere Nahrung als eine Raupe. Eine Raupe frisst Blätter, ein Schmetterling ernährt sich von Nektar. Und so haben auch Christen sozusagen eine neue geistliche Speise. Wir haben ja hier in Vers 12 gelesen, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Der Glaube ist ein Aufnehmen, ein Zu sich nehmen. Der Glaube, er verbindet den Christen mit Christus. Ein Christ erlebt von Christus, von all dem, was Christus getan hat, von dem, was Christus auch jetzt noch tut und was er sagt. Und diesen Aspekt macht Jesus ganz besonders deutlich im 6. Kapitel. Nachdem er Brot vermehrt hat durch ein Wunder und ganz viele Menschen satt geworden sind, obwohl sie eigentlich gar nichts zu essen hatten, da kommen die Menschen zu Jesus und sagen, wir wollen noch ein Zeichen von dir sehen. Und zwar im Alten Testament, als das Volk Israel aus Ägypten gezogen war, da wurden sie 40 Jahre lang in der Wüste ernährt, in dem Brot vom Himmel geregnet ist. Manna. Und jetzt sehen sie, Jesus hat ein Wunder getan, er hat Brot vermehrt. Kann er nicht auch Manna vom Himmel regnen lassen, sodass sie dann jeden Tag einfach was aufsammeln können und nicht mehr arbeiten müssen, um Brot zu verdienen, um Geld zu verdienen und Brot zu kaufen? Doch Jesus erklärt ihnen, dass er selbst das wahre und lebendige Brot vom Himmel ist. Kapitel 6, Vers 58. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Die Israeliten, sie haben das Manna nicht nur einmal gegessen. Nein, sie haben es 40 Jahre lang jeden Tag erhalten und gegessen. So hat Gott sie bewahrt. So hat Gott sie am Leben erhalten. Und dieses beständige Essen des Mannas vergleicht Jesus nun mit dem geistlichen Essen des Brotes des Lebens. Nun, was ist das Brot des Lebens? In Vers 54 sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Das war schon für die damaligen Hörer völlig unverständlich. Was? Redet er hier von Kannibalismus oder irgendetwas? Aber er meint natürlich geistliche Speise. Das heißt, das, was Jesus in seinem als Mensch getan hat, in Fleisch und Blut, und dass er seinen Leib hingegeben hat am Kreuz, dass er gestorben ist, dass sein Blut geflossen ist als Vergebung für unsere Sünde. Das ist die Speise, die geistliche Speise für den Christen, wovon wir uns jeden Tag ernähren können, wovon wir jeden Tag Trost und Freude und Gewissheit und Ermutigung und Festigkeit erlangen können. Jesus Christus, er hat für mich gelebt und er ist für mich gestorben und er ist auferstanden. In ihm ist alle meine Hoffnung. Durch ihn habe ich Vergebung, durch ihn habe ich Frieden mit Gott. Daran erinnere ich mich jeden Tag. Das bedeutet, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Zu verstehen, ich bin mit ihm verbunden. Und das, was er für mich getan hat, das soll Teil meines Lebens sein. Das soll mich stärken, so wie Brot oder Wasser meinen natürlichen Leib stärkt. Ein Christ wird im Glauben und im neuen Leben erhalten. Das ist die Botschaft, die hier dahinter steht. Nicht, weil er Christus einmal aufgenommen hat, sondern weil er Christus beständig aufnimmt. Weil er täglich davon lebt, davon zehrt. Ein Christ lebt in Verbindung mit Christus. Christus ist das Lebensmittel des neuen Lebens. Und so erhält Gott das neue Leben. Im 4. Kapitel verspricht Jesus der Frau am Brunnen etwas Ähnliches. Johannes Kapitel 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wieder ein merkwürdiges Bild. Jesus verspricht hier eindeutig die Heilsgewissheit. Weder jetzt noch in alle Ewigkeit wirst du jemals wieder Durst haben. Aber er spricht natürlich nicht von dem natürlichen Wasser, was man aus dem Brunnen schöpfen kann, sondern von einer geistlichen Erquickung, von einem geistlichen Durst, der gelöscht wird. A.W. Pink, er sagt hier zu dieser Stelle, niemals dürsten zeigt die ewige Erlösung des Empfängers dieses Wassers an. Wenn es einem Gläubigen möglich wäre, seine Erlösung zu verlieren, weil er sich ihrer als unwürdig erweisen würde, dann wäre dieser Vers 14 in Johannes 4 nicht wahr. Denn jede verlorene Seele wird Durst haben, und zwar einen ewigen Durst in der Hölle. Ja, also wenn Jesus verspricht, wer von diesem Wasser nimmt, den wird niemals mehr dürsten, damit bezeugt er wird ins Himmelreich kommen. Er wird ewige Freude haben. Doch warum wird in diesem Bild der Empfänger nie mehr dürsten? Wie kommt es, dass er niemals dürsten wird? Jesus spricht nicht von einem Schluck Wasser, der irgendwie so eine Magie hat, dass man danach nie wieder irgendetwas trinken muss. Nein, das Bild ist ein anderes. Er sagt, es entsteht eine neue Wasserquelle, die nie versiegt. Eine Quelle, von der man beständig trinken kann. Eine Quelle, die aufbricht. Und man kann immer wieder davon aufnehmen. Ein Christ hat nicht nur einmal geschmeckt von dem Wasser des Lebens, sondern in ihm sprudelt eine Wasserquelle hervor, eine geistliche Quelle hervor, die ihn bis ins ewige Leben versorgen wird mit geistlichem Leben. Auch das erinnert so ein bisschen an die Wüstenwanderung. Da, wo ein Fels war, aus dem Wasser gesprudelt ist. Und so konnten das Volk immer wieder Wasser trinken, obwohl sie in der Wüste waren. Was beides hier bedeutet, ist, derjenige, der neues Leben hat, Kinder Gottes, sie bekommen sie werden geistlich erhalten. Sie bleiben geistlich lebendig. Dieses neue Leben, es bleibt kräftig, weil es versorgt wird. Durch geistliche Speise, durch geistlichen Trank, ja, durch den Heiligen Geist. In Johannes 14, Vers 16 sagt Jesus es ganz ausdrücklich, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ein Christ ist nicht nur jemand, der erkannt hat, oh, vielleicht hat Jesus wirklich gelebt. Vielleicht ist er wirklich am Kreuz gestorben. Vielleicht stimmt das, was er sagt. Sondern Gott schenkt seinen Geist. Gott schenkt eine Gemeinschaft mit Gott durch seinen Geist, durch den Geist der Wahrheit. Und durch ihn können wir Jesus erkennen. Und Jesus sagt, der bleibt bei euch und er wird in euch sein. Der Heilige Geist ist der Garant und der Aufpasser und der Erhalter des neuen Lebens. Der Heilige Geist, er kommt, um zu bleiben. Was passiert denn, wenn ein Christ sündigt? Geht dann der Heilige Geist einfach weg und sagt, nee, komm, wenn du sündigst, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Oh, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Natürlich können wir den Geist betrüben durch Schuld. Aber die Bibel sagt, der Heilige Geist, er wird da nicht weggehen, sondern er überführt uns von der Sünde und er diszipliniert uns und er zieht uns zurück zur Heiligung, zu einem Leben in Gehorsam. Und das ist gerade der große Unterschied. Gott bewahrt das neue Leben seiner Kinder durch seinen Geist. Gott lässt seine Kinder nicht wieder zurück in einen sündigen Lebensstil und lässt sie darin einfach verharren. Es kommt vor, dass Christen Phasen haben, wo man gar keinen Unterschied mehr sieht. Hä? Sind sie doch nicht gläubig? Wie können sie denn so sündigen? Und wir kennen auch in der Bibel einige Beispiele, wo gläubige Männer in Verfehlungen hineingeraten sind. Aber Gott zieht sie immer wieder zurück zur Buße, zieht sie immer wieder zurück zum Glauben, immer wieder zurück zur Umkehr. Und sie können am Ende die Gnade Gottes wieder preisen. Und so ist es auch. Gott führt zur Buße. Der Heilige Geist, er führt die Gläubigen zurück zu Christus. Deswegen erhält er dieses neue Leben. Der Heilige Geist, er bewahrt und er heiligt das neue Leben, das Gott geschenkt hat. Da, wo Gott wirklich eingreift und ein neues Leben gibt, da lässt er es nicht wieder sterben. Sondern er hat Mittel und Wege, dieses neue Leben zu bewahren. Wenn wir also von der Bewahrung der Gläubigen sprechen, dann ist es sehr, sehr wichtig, wie wir Glauben definieren. Nämlich, dass es verbunden ist mit neuem Leben. Und wie wir Bewahrung definieren. Nicht nur ein Erhalten am letzten Gericht, sondern ein Bewahren bis in alle Ewigkeit. Durch die Mittel und durch den Geist. Gott gibt keinen Freibrief für Gottlose, sondern er bewahrt das neue Leben seiner Kinder. Das ist die Heilsgewissheit. Und nur noch der zweite Punkt, Bewahrung in der Nachfolge. Die Bewahrung der Gläubigen betrifft also nicht erst das Urteil beim letzten Gericht, bei der Wiederkunft Jesu, wo dann solche, die genauso sündig gelebt haben wie alle anderen, plötzlich freigesprochen werden, weil sie irgendwie mal einen Vertrag unterzeichnet haben auf einer Jungschaftsfreizeit oder sowas. Nein, es betrifft das Leben der Gläubigen schon hier und jetzt. Es wird im Inneren, im Herzen hat eine Veränderung stattgefunden, ein neues Leben. Und Gott bewahrt dieses neue Leben. Aber darüber hinaus sind Gläubige, die bewahrt werden, auch äußerlich sichtbar und erkennbar. Das Leben ist anders. Diejenigen, die Gott zum Heil bewahrt, denen er das neue Leben bewahrt, die bewahrt er auch in der Nachfolge Jesu und als solche, die anders leben. Auch das ist eine Lehre der Bibel. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Eine ganz praktische Konsequenz. Und hier ganz einfache Schlussfolgerung. Gott bewahrt nicht alle Menschen, die sich irgendwann mal als Christen bezeichnen, sondern nur die Kinder Gottes, also solche, die wirklich ein neues Leben empfangen haben. Und die Kinder Gottes sind wahrhaftige Jünger, anstatt falsche Jünger, so wie Judas, der nie ein Kind Gottes war, sondern Jesus nennt ihn in Johannes 17 den Sohn des Verderbens. Wahrhaftige Jünger haben ein neues Leben und dieses neue Leben äußert sich darin, dass sie Jesus beständig nachfolgen. Jünger bedeutet ja Schüler. Sie folgen ihrem Lehrer nach und sie nehmen auf, was er sagt, wie eine tägliche Speise. Und das ist überprüfbar und erkennbar darin, dass sie in dem Wort Jesu bleiben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das heißt, die Bibel als das Zeugnis Jesu bewahren die Jünger. Sie studieren es. Sie bleiben in der Lehre. Sie tun nichts Neues hinzu oder tun etwas ab, tun etwas weg, was ihnen nicht gefällt, sondern sie vertrauen, dass das die Wahrheit ist. Sie folgen dem. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hier wird etwas sichtbar, hier wird etwas erkennbar an Gläubigen. Sie folgen Jesus. Sie hören auf die Stimme, sie lesen im Wort Gottes, sie vertrauen dem Wort Gottes und sie folgen dem. Wahre Kinder Gottes, sie bleiben Jünger. Sie sind dem Wort Gottes gehorsam und folgen der Lehre in ihrem Leben. Auch wenn sie mal fallen, auch wenn sie in Sünde fallen, sie stehen wieder auf und folgen weiter. Tatsächlich ist es unmöglich, dass jemand, der ein völlig gottloses, sündiges, schmutziges Leben führt, mit Zuversicht sagen kann, einmal gerettet, immer gerettet. Ich bin auf der sicheren Seite. Ich kann nämlich machen, was ich will. Ich bin ja ein Christ, also komme ich in den Himmel. Ich kann leben, wie ich will und werde trotzdem gerettet. Wenn die Sünde das ist, was du machen willst, dann hast du nie ein neues Leben bekommen. Dann hat sich dein Herz niemals verändert. Dann ist Gott niemals mit seiner Gnade so wirksam gewesen, dass du ein neues Leben bekommen hast. Dann kannst du dich nicht als Kind Gottes sehen. Wenn die Sünde das ist, was du willst, natürlich werden wir versucht. Aber wenn dein Leben aufzeigt, eine Liebe zur Sünde, zur Unmoral, zur Ungerechtigkeit, zur Gottlosigkeit, dann hast du keinen Grund zu sagen, ich bin gerettet. Dann bist du der Hölle näher, als du denkst. Was sagt denn Jesus über die wahren Gläubigen? Er sagt, sie sind befreit von der Sklaverei der Sünde. Ich lese noch einmal 8, Vers 31 und dann noch die folgenden Verse. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Er spricht von einer neuen Freiheit, die Christen haben. Und zwar, indem sie die Wahrheit erkennen. Nun, die Juden, die ihn hören, die sind ganz verwundert und erzürnt. Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Ja, wie kannst du sagen, dass wir gefangen sind, dass wir versklavt sind? Wir sind doch frei, wir fühlen uns frei. Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Natürlich sündigen auch wahre Kinder Gottes noch in diesem Leben. Aber sie werden nie mehr so unter die Sünde und unter einem gottlosen Lebensstil versklavt, wie es vorher war. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Die Wahrheit macht frei. Und Jesus sagt nun hier, die wahren Jünger, sie werden keine Sklaven der Sünde sein. Kinder Gottes sind erkennbar durch das Bleiben am Wort und durch das Streben nach Gehorsam und Heiligung. Und auch da, wo sie fallen in Versuchung, so stehen sie wieder auf und folgen weiter. Und noch etwas betont Jesus. Ihre Werke bleiben. Am Ende der Tage beim großen Gericht wird sichtbar werden, dass es einen Unterschied gibt in der Lebensführung von Gläubigen und Ungläubigen. Nun, das ist nicht der Maßstab des Gerichts. Ja, wir verdienen nicht unsere unser Heil. Aber am Gericht wird sichtbar werden, es gibt in der Lebensführung einen Unterschied. In Johannes 5 spricht Jesus von dem Gericht und sagt in Johannes 5, Vers 28 und 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das bedeutet, nicht nur das innere Leben bleibt erhalten, sondern Gott bewahrt auch gute Werke im Gläubigen, so dass am Ende sichtbar werden kann, hier gibt es welche, die haben Gutes getan und es gibt welche, die haben Böses getan. Aber es müssen gute Werke beim Gläubigen bewahrt werden, wenn Jesus hier diese Heilsgewissheit ausspricht. Aber das Heil ist doch kein Verdienst von Menschen, haben wir gesagt. Wie können also die guten Werke eine Rolle spielen? Nun, Gott wirkt das Gute in seinen Kindern. Das ist wiederum die Botschaft der Bibel. Und das ist die Lehre der Gnade. Gott selbst wirkt das Gute in seinen Kindern. Johannes 3, Vers 21, da sagt Jesus, wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also viele, sie wollen von Jesus, von der Bibel, von dem Wort Gottes, wollen sie überhaupt nichts zu tun haben. Und Jesus sagt, ja, kein Wunder, sie wollen in der Finsternis bleiben. Sie haben Angst vor dem Licht, weil es würde aufzeigen, wie sündig sie sind. Aber die Gläubigen, sie kommen zu dem Licht, sie lieben die Wahrheit, weil plötzlich hier erkannt wird, Gott wirkt Gutes. Gott wirkt etwas im Leben der Gläubigen. Und das soll sichtbar werden zur Ehre Gottes. Die Werke sollen offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Und etwas Ähnliches sagt Jesus auch in Johannes 15, Vers 16. Hier sagt er zu seinen Jüngern, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Jesus verspricht den Gläubigen, die er erwählt hat, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt, dass ihr etwas wirkt, was gut ist, und eure Frucht bleibt. Das ist ein wunderbares Versprechen. Viele Menschen, sie überlegen sich, was kann ich tun, um einen bleibenden Unterschied zu machen? Soll ich vielleicht einen großen Betrieb bauen oder soll ich eine große Familie gründen? Ich will irgendwas haben, was bleibt. Mein Leben soll nicht einfach nur so sinnlos vorübergehen. Jesus sagt, ein Gläubiger, den hat er dazu erwählt und bestimmt, Frucht zu bringen, Werke zu tun, Liebe zu üben. Und diese Frucht wird bleiben. Nicht nur in der nächsten Generation, nein, in Ewigkeit. Sie wird vor Gott bestehen. Sie wird vor Gott bestehen bleiben. Da, wo so viele Werke wie Stroh verbrennen werden, hier wird etwas erhalten bleiben. Alles, was Gott wirkt, bleibt bestehen. Wenn Gott die Gläubigen bewahrt, dann bewahrt er nicht nur ihr zukünftiges Heil, sondern er wirkt und bewahrt auch die Frucht und die Werke in ihrem Leben. Sowohl das neue Leben als auch die praktische Nachfolge. Also verstehen wir, in Anbetracht des verdorbenen Wesens eines Menschen, so wie wir von Natur aus sind, gottlos, sündig, lieben die Lüge mehr als die Wahrheit, wäre eine Heilszusage tatsächlich völlig gefährlich und riskant. Wenn ich irgendjemanden auf der Straße, irgendeinem Verbrecher sagen würde, hier, du kannst machen, was du willst, ich sorge dafür, dass du nicht verurteilt wirst. Oh, das wäre gefährlich. Aber Gott rettet nicht nur in diesem gerichtlichen Sinn. Die Vergebung Gottes, die Rechtfertigung ist nicht nur in dem Gerichtssaal Gottes, dass er einfach die Strafe, von der Strafe losspricht. Er verändert das Leben der Gläubigen völlig. Wenn wir von der guten Botschaft, vom Evangelium reden, dann reden wir nicht nur von Vergebung von Sünde. Wir sprechen von einem neuen Leben in Verbindung mit Gott. Frieden, Gnade und Freude und geistliches Leben. Eine neue Gemeinschaft mit Gott, die erhalten bleibt. Gott, er verspricht die völlige Bewahrung bis in Ewigkeit, bis in das Himmelreich, bis in das ewige Paradies. In dieser Weise, er bewahrt das neue Leben und die Nachfolge in seinen Kindern. Gott bewahrt zum Heil, indem er die Gläubigen im Glauben bewahrt. Freunde, ich hoffe, dass ihr versteht, das ist noch viel herrlicher und gnädiger als die Zusage des Himmelreiches. Das ist viel, viel wunderbarer, als nur zu wissen, am Ende komme ich ans Ziel. Gott bewahrt jeden Schritt. Gott begleitet jeden Schritt. Und das ist wahrhaftig eine Gnadenlehre. Gott bewahrt völlig. Nun, ich möchte einige kurze Anwendungen dazu geben. Als erstes, prüfe, ob du ein Kind Gottes bist. Heutzutage wird es häufig ganz, ganz leichtfertig gesagt. Ja, ich gehe ab und zu in die Kirche, ich bin Christ. Schau mal in der Bibel nach. Lies vielleicht einmal genau das Johannesevangelium. Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 6. Lies einmal, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Was ein neues Leben ausmacht. Ist Gott dir schon einmal in deinem Leben in einer Weise begegnet, dass du nicht gedacht hast, ach ja, das ist eine interessante Geschichte, sondern du gemerkt hast, hier wurde mein Leben verändert. Alles, was mir bisher wichtig war, es wurde alles verändert. Plötzlich ist Gott das Wichtigste in meinem Leben geworden. Er hat die Art und Weise, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich will, wie ich lebe. Er hat es verändert zum Guten. Ich habe eine neue Freude, die ich nie zuvor gehabt habe. Einen Frieden in meinem Herzen, den ich nie zuvor gefühlt habe. Ist das eine Realität in deinem Leben? Christus kann das schenken. Vergebung. Dass ich weiß, all meine Sünde, sie ist fortgewaschen. Christus ist für mich gestorben. Und all das Verkehrte, was ich getan habe, es ist fortgeschafft. Jemand anders hat meine Schuld getragen. Liebst du das Wort Gottes? Bleibst du in dieser Lehre? Werden Früchte in deinem Leben erkennbar? Gibt es Freunde vielleicht, die zu dir sagen, Mensch, ich kenne dich noch von früher, aber dein Leben hat sich verändert. Du bist plötzlich anders geworden. Prüfe, ob du ein Kind Gottes bist. Täusche dich nicht. Ja, manchmal werden wir so leicht getäuscht. Und auch Christen sagen einem manchmal viel zu leichtfertig und schnell etwas zu, was uns zum großen Schaden sein kann. Prüfe, ob du ein Kind Gottes bist. Bitte Gott um Gnade. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du weißt, oh Gott hat wirklich etwas verändert in meinem Leben, dann bitte ich dich, blicke auf Christus statt auf dich selbst. Blicke auf Christus statt auf dich selbst. Wenn wir uns nicht unseres Heils sicher sind, dann neigen wir dazu, immer auf uns selbst zu schauen. Immer zu gucken, oh, genüge ich dem Maßstab? Bin ich gut genug? Bin ich heute noch am Glauben? Sehe ich noch all den richtigen Maßstab? Habe ich noch all die Dinge in meinem Leben, die mich als Christen kennzeichnen? Oder bin ich schon wieder unter der Skala und ich muss wieder neu zum Christ werden? Ich bin wieder kein Kind Gottes, weil ich in Sünde gefallen bin. Jetzt muss ich wieder irgendwie schauen, dass ich neues Leben erhalte. Seht ihr, wenn wir nicht glauben an die Bewahrung der Gläubigen, dann führt uns das dazu, dass wir immer wieder auf uns selbst schauen. Was denke ich? Was will ich? Was fühle ich? Was tue ich? Ein Christ hat aber ein anderes Lebensmittel. Ich nehme Christus auf. So wie Brot, so wie Wasser. Das, was Christus getan hat, daran stärke ich mich und nähre mich. Er ist für mich gestorben. Er hat meine Sünden getragen. Er hat sein Blut vergossen, um meine Sünden hinfortzuwaschen. Ich habe Frieden mit Gott durch das, was Christus getan hat. Er sitzt zu Rechten Gottes und er betet für mich. Er regiert und alle Dinge, die mir zustoßen, es ist in seiner Kontrolle. Blickst du auf Christus? Das ist das, was uns erhält in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben. Nehme seine Worte auf und gebrauche all die Mittel, auch beim Abendmahl. Wir nehmen da Brot und Wein als Erinnerung dessen, was Christus getan hat. Und wir sollen das fühlen und schmecken. Christus ist mein Leben. Daran will ich die Gewissheit meines Heils finden. Heilsgewissheit ist Christusgewissheit. Ich bin mit Christus verbunden. Und noch eine letzte Anwendung. Gib Christus Ehre und den Menschen keinen Anlass zur Lästerung. Wie kommt es denn, dass so viele Christen vor dieser Lehre warnen? Einmal gerettet, immer gerettet. Nun, es gibt so viele, die bezeichnen sich als Christen und leben ein völlig gottloses Leben. Und darum geben sie Anlass zum Spott und zur Lästerung der Leute, die sie beobachten. Aber die Lehre der Bibel ist, Gott bewahrt und züchtigt. In Johannes 5, Vers 14, da sagt Jesus zu einem Mann, den er geheilt hat, der nicht gehen konnte, der lahm war, und Jesus hat ihn geheilt. Und er findet Jesus im Tempel und Jesus spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Du kannst zum ersten Mal wieder laufen, aber jetzt sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres widerfährt. Nimm die Sünde ernst. Diese Gnadenlehre der Bewahrung der Gläubigen, sie darf uns niemals leichtfertig über Sünde sehen lassen. Da, wo wir Heilung erfahren haben, wo wir Rettung erfahren haben, wo wir Vergebung erfahren haben, es darf uns niemals zu einer geringen Sicht über Sünde oder ein ungerechtes Leben führen. Sondern bitte Gott, dass der Heilige Geist dir eine wachsende Sensibilität gibt. Dass du einen heiligen Zorn gegen jede Sünde hast, die in deinem Leben aufkommt. Dass er dir Kraft schenkt in Zeiten der Versuchung. So dass dein Leben die Herrlichkeit der bewahrenden Gnade Jesu aufzeigt. Und nicht Christus verunehrt. Weil es Leute gibt, die sagen, oh, er nennt sich ein Jünger Jesu und er lebt schlimmer als ich. Gib Gott Ehre, wenn du die Gnade erkannt hast, wenn du daran glaubst, dass Gott die Gläubigen bewahrt, dann trachte danach, strebe danach, mit deinem Leben Gott Ehre zu geben und den Menschen keinen Anlass zum Spott. Nun, die Lehre der Bewahrung gibt uns den größten Trost dafür, fortzufahren in diesem Leben voller Versuchungen, voller Gelegenheiten zur Sünde, aber zu wissen, ich habe eine Quelle, die nicht versiegt. Ich habe ein Brot, von dem ich mich sättigen kann. Ich habe einen Geist, der in mir ist und in mir bleibt, der mich führen wird bis ins ewige Leben, bis zur völligen Freude, in die Gemeinschaft mit unserem dreieinigen Gott. Und dazu helfe uns Gott. Amen.